Wenn Sie wieder nach Hause kommen, dann erzählen Sie von dieser Liebe, die wir hier alle empfangen haben auf der langen Steinbacher Höhe. Das ist ja schön, von all den Mitarbeitern und die herrliche Atmosphäre dieses Heimes. Das ist ganz wunderbar. Ich genieße das immer. Für mich sind das die schönsten Erholungstage. Ganz wunderbar und erquickend. Und dann bitte ich Sie, dass Sie alle die grüßen, die krank liegen. Das ist ja immer ganz wichtig, dass wir in der Gemeinde an die denken, die krank liegen. Herr, den du lieb hast, der liegt krank. Gell, beim Lazarus war das schon so. Und das ist eine besonders schwere Wegstrecke, wo sie was mitbringen, überlegen, was wäre ein mutmachender Gedanke aus dem, was wir gehört haben, für die, die zu Hause sind. Dass wir ihnen etwas erzählen von der Gemeinde Jesu in dieser Welt, vom Wachsen, vom Wirken Jesu, von den großen Wundertaten. Und das ist so groß und es ist ja bei uns allen nur eine kurze Wegstrecke, bis wir dort stehen vor dem Angesicht Gottes. Wir werden mal rückblickend sagen, ach, wie groß ist das alles und unvergleichlich mit dem hier. So, jetzt lesen wir von Epheser 4. Von Vers 1 ab. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und sei darauf bedacht zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi, also so wie es Christus in seinem Maßbecher verschieden verteilt hat, hat er uns verschiedene Gaben gegeben. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Das ist aus dem Psalm 68, aus diesem Siegeslied. Dass Jesus aber aufgefahren ist, was heißt das anders, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde, der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Auch die dunklen Mächte sind überwunden durch den Sieg Jesu und für uns ist der Weg frei, den der Herr uns führt. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Dienst, zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von einem jeden Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe, und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Ich finde das so toll, dass Sie zu dieser Missionstagung gekommen sind. Sie werden feststellen, dass in all den Gemeinden, aus denen wir herkommen, es immer nur ein kleiner Kreis ist, der sich für Mission interessiert. Warum das so ist? Schade. Wir hätten gerne immer wieder viel mehr mitgezogen, aber es war in allen Jahrhunderten so. Man kann sogar sehen, dass es lange Jahrhunderte gab, wo in den Kirchen und Gemeinschaften überhaupt nicht an die Mission gedacht wurde. Wurden allerhand komische Sachen gelehrt. Wie der erste Missionar der Neuzeit in der pietistischen Erweckung, der Justinian von Wels, ein Gutachten erstellt hat, es müsste doch eigentlich Mission gemacht werden, hat das den Fürsten auf dem Reichstag vorgelegt und die haben die Theologische Fakultät von Gießen gefragt und die Theologische Fakultät von Gießen hat, Theologen kriegen alles fertig, festgestellt, dass nach dem Neuen Testament Mission sogar verboten sei. Das sei wieder die Schrift. Also sehen Sie, so kann man sogar die Dinge auf den Kopf stellen. Und der Justinian von Wels ist nach Suriname ausgereist und hat nicht mal eine Gemeinde gefunden, die ihn gesendet hat. Und zwar immer so, dass all die Kirchen, auch die Freikirchen, nie in einer Mehrheit sich für die Mission engagieren konnten. Selbst die Baptisten haben sich für den William Carey nicht begeistern können. Sie haben gesagt, sie sind ein unverbesserlicher Enthusiast. Der William Carey war ja ein Schuhflicker, der diesen Ruf in die Weltmission hat, einen Riesenwerk in Indien begonnen hat. Er musste extra eine Mission, einen Freundeskreis um sich sammeln, die Mission unterstützt haben. Und so ist es bis in unsere Tage hinein geblieben, dass das immer nur kleine Kreise waren, die Mission unterstützt haben. Und doch hat sich da erfüllt, aber der Herr war mit ihnen. So heißt eine Apostelgeschichte. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und da hat Gott so Großes gewirkt, in allen Teilen der Welt heute. Aus diesen kleinen Anfängen, wenn wir das noch einmal hören, erzählt von irgendwie bei unseren Großeltern, die schon oft die Liebe zur Mission hatten. Und das ist ja oft weitergegeben worden in Kindertagen durch die Erzählungen. Und etwas ganz Wichtiges von der Mission ist was? Dass man in der Mission gelernt hat, die Kirchenmauern nicht mehr zu achten. Das ist das ganz wunderbare Erleben in der Mission. Wir fragen nicht, wo kommst du her, sondern plötzlich ist man miteinander zusammengestellt. Denn draußen in der großen Herausforderung, da geht es bloß noch darum, dass wir Boten von Jesus, dem großen König sind, dem Gottessohn, dessen Evangelium wir verkünden. Und da fragen wir nicht mehr nach so manchen Unterschieden, die wir haben. Jetzt, dass Sie es recht verstehen, ich will Ihnen die unterschiedlichen Gemeinschaften nicht ausreden. Das ist uns so eigen, dass wir uns gerne zu Gleichgesinnten geben. Das ist auch was Schönes. Seit dem Turmbau zu Babel, in der die Menschheit zerfällt in so viele Sprachen, ist es auch bei uns so, dass wir unseren Glauben gar nicht anders leben können, als dass wir sagen, ich gehe in diese Gemeinschaft oder ich gehe dorthin. Und wenn es in der einen Gemeinschaft gar zu wild wird mit dem Streit, dann gehen wir eben zur nächsten und sagen, zum Glück gibt es da noch andere. Das ist ja schön, dass wir auch verschiedene Formen haben. Wir haben verschiedene Traditionen, verschiedene Bräuche und die haben ja alle ihren Wert und ihre Bedeutung. Also da wollen wir gar nichts davon abbrechen. Aber in der großen Herausforderung durch die Finsternis der Welt, da stehen wir zusammen als eine Jesusgemeinde. Und das ist so schön, dass der Paulus uns das immer wieder zeigt, wie Jesusleute zusammenstehen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Schon bei der Taufe wird es ganz schwierig. Ich war in einem Freizeitheim und da sagt der Leiter zum Schluss, ach, heute Abend machen wir es mal schön, der Herr Schiffbuch ist noch bereit, ein wenig auch zu, können wir alle Fragen mal diskutieren. Und ich sage, gut, was habt ihr denn für Fragen? Und die erste Frage kam nach der Taufe. Und ich habe dann also nur das immer wieder gesagt, sage, jeder sei seiner Meinung gewiss. Schade, dass der Herr Jesus es nicht ganz klar in einem Herrnwort gesagt hat, ob man im Jordan sich taufen lassen soll oder im Freibad oder im fließenden Wasser, im Rhein und im Neckar, ob das auch noch geht oder ob es eine Besprengungstaufe sein darf. Ich habe nur gesagt, jeder sei seiner Meinung gewiss. Sie ahnen nicht, was von Hexenkessel losbrach an dem Abend. Ich habe gesagt, bitte, 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 nach einer, ich wollte bloß, dass wir einander achten. Und dann hat er gesagt, ja, also jetzt, keiner mehr soll sich zu Wort melden. Hat sich einer zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich möchte doch noch sagen, ich habe ganz bestimmt die richtige Überzeugung. Und er sagt, gut, dann gehen wir so ins Bett. Also das ist eine Not, was Leute fertig bringen an Zerspaltenheit und an Spannung und an Gräben, die sind vielleicht auch nötig. Nicht, dass sie jetzt meinen, sie müssen nachher mich nochmal überzeugen, dass es doch nötig wäre. Weil dieser, ich weiß ja, wie ernsthaft das ist und ich will da gar nichts abbiegen. Ich weiß ja auch, wie notvoll das in unserer Volkskirche ist. Sie ahnen gar nicht, wie viele Taufen ich verweigert habe. In meiner Arbeit. Natürlich, weil das ein Unfug ist, was in der Volkskirche mit der Taufe gemacht wird. Also, aber jetzt sind wir schon mitten im Thema drin, gell, wo wir nicht mehr weitergehen, sondern dass wir einfach verstehen, ein Herr, und es ist eins, dass wir ja nicht auf Kirchen taufen. Da sagen die Leute immer, da wird man umgetauft, wenn man die Kirche wechselt. Nein, es gibt es gar nicht. Es gibt nur eine Taufe auf den dreieinigen Gott. Zum Glück gibt es das nur. Und man kann nicht auf verschiedene Kirchen getauft werden. Das wäre ja schrecklich, wenn wir auf Kirchen taufen würden. Und das, was so wichtig ist, wir sind ein Leib. Christus will ein Leib durch uns sein. Wir waren Studenten in Tübingen und sonntags wollten wir unbedingt in die Kirche gehen und dann haben wir anschließend noch einen tüchtigen Marsch gemacht und da kamen wir nach Dusslingen, das liegt vor den Toren von Tübingen und wie es dann so geht, wir haben gesagt, wenn es nicht ganz reicht, Hauptsache wir kommen zur Predigt recht. So ist immer meine Meinung gewesen, das Wort Gottes ist das Wichtigste, wenn so ein Stück vom Eingang wegfällt, ist das nicht so tragisch. Wir kamen, da hat die Predigt schon begonnen gehabt und da sitzen wir auf der Empore, neben uns sitzt so ein 70-jähriger alter Mann mit einem Schnauzbart und der stößt uns an. Ich dachte, ärgert er sich, weil wir zu spät kommen? Nein, er streckt uns sein Neues Testament hin und er will, dass wir den Predigtext noch lesen. Ist ja gut, toll. Müssen Sie immer machen, dass Sie den Neuen, der da ist, auch herzlich willkommen heißen. Jetzt war das ein englisches Neues Testament. Ein Bauer von Dusslingen bei Tübingen hat ein englisches Testament. Nach dem Gottesdienst, wie kommen Sie zu einem englischen Testament? Er sagte, ja, das war eine interessante Geschichte. Wir waren im Ersten Weltkrieg und wir wurden gefangen genommen, 5 Mann, und sind in ein Gefangenenlager nach England gekommen und wurden da bei Waldarbeiten eingesetzt und der Wachsoldat pfeift plötzlich. Und ich merke, der pfeift, welch ein Freund ist unser Jesus. Und dann spreche ich ihn an und dann sagt er, in meinem Herzen, du bist mein Feind, aber in meinem Herzen bist du mein Bruder. Sehen Sie, das ist doch das, was hier gemeint ist. Wir kommen zusammen über alle Grenzen weg, auch über die politischen Grenzen hinweg und wollen die Bruderschaft in Jesus erleben. Steht ja in Hebräer 2, dass Jesus sich nicht schämt, unser Bruder zu werden. Darum sind die Frauen mit eingeschlossen. Die Bruderschaft ist weder männlich noch weiblich, sondern das ist das, was Jesus an Nähe schafft mit uns. Er geniert sich nicht, mit uns Bruder zu sein. Und für mich ist das bis heute der schönste Ehrentitel. Der schönste Ehrentitel. Ich halte von allen anderen Titeln nicht viel, aber wenn einer sagt Bruder, Chefbuch, das finde ich ganz wunderbar. Ich möchte einer, der über Jesus mit Ihnen in einer ganz engen Beziehung und Liebe steht. Und das wollen wir auch in unserer Zeit daran festhalten, weil viele Junge das gar nicht mehr wissen. So hat man sich eigentlich in den weiten Kreisen der Evangelischen Allianz über Jahre hinweg begegnet, in dieser festen Bruderschaft und gewusst, wir sind eins in dieser Nähe. Und das hat die Mission draußen immer wieder festgestellt, bis in diese Tage hinein auch oft genug mit unseren katholischen Freunden. Ich möchte jetzt auch hier keinen Streit vom Zaun brechen. Ich weiß noch in Tansania, wie ich mich gefreut habe, ganz tief im Süden, wie die Missionare der Brüderversammlung gesagt haben, haben mit den Katholiken ist wunderbar. Da kriegen wir unterwegs immer Benzin und die Schwester, die dort ist, die kommt aus dem schwäbischen Oberland und die freut sich und dann beten wir miteinander. Verstehen Sie? So wie man es im Kriegsgefangenenlager gemacht, da hält man sich nicht viel auf. Und in diesen Tagen habe ich mich auch ganz arg gefreut, dass der Papst ein Buch geschrieben hat. Das gibt einen Erdrutsch. Es hat es überhaupt noch nie gegeben, dass ein Papst sagt, mein Lebensmittelpunkt ist Jesus. Da dürfen Sie auch mit Ihren katholischen Freunden sein. Wir wollen gar nicht über das, was uns trennt, reden. Sondern wenn das bei unseren katholischen Freunden in Pforzheim und in Stuttgart aussieht, dass sie sagen, mein Lebensmittelpunkt ist Jesus. Na, bei mir auch. Und dann spielen die anderen Dinge nicht mehr die beherrschende Rolle. Mein Lebensmittelpunkt ist Jesus. Und das meinen wir. Da können wir Gemeinschaft haben. Da werden wir viele Dinge nicht übernehmen. Das brauchen wir ja gar nicht. Aber wir sagen, darin finden wir uns. Und in Jesus sind wir eins. Das Buch vom Papst brauchen Sie nicht lesen, das ist ein theologisches Buch. Aber ganz wunderbar, da sagt, die ganze Bibel ist gültig und wahr. Jesus ist immer der Gottessohn gewesen. Er ist der Erlöser und Befreier. Und dass das mal so gesagt wird, Das wäre ganz wichtig, dass unsere evangelischen Theologen das lesen. Verstehen Sie? Da ist der Punkt da, dass man es da wieder erkennt. Aber es ist wunderbar, wenn wir diese Gemeinschaft entdecken, über alle Trennungen hinweg. Wir haben Trennungen, wir sehen viel, sehr verschieden. Viel können wir um der Liebe willen dulden, aber wunderbar, wenn wir uns in Jesus stärken und ermutigen können. Das ist ja das Wichtigste. Und in der Mission war es dann immer so, dass man gesagt hat, wir wollen nie arbeiten, wo andere schon arbeiten. Das ist ein kleiner Unterschied, weil in Lateinamerika, möchte ich immer wieder sagen, in Lateinamerika ist ja so, dass viele zwar getaufte Christen sind, aber ganz tief im Voodoo-Kult drinstecken, im allerschlimmsten okkulten Praktiken. Und da muss man die Befreiung von Jesus erst predigen, natürlich. Aber dann fragen wir nicht, in welcher Organisation bist du drin. Wenn du die Befreiung in Jesus hast, freuen wir uns von Herzen mit. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen mal das erzählt habe, was wir in Kuba erlebt haben. Kuba ist ja bis heute sehr schlimm bedrängt von dem, sagen wir, Steinzeitkommunismus von Fidel Castro. 90% der evangelischen Gemeinden haben keine staatliche Registrierung, obwohl sie sie oft beantragt haben. Das braucht man ja im Kommunismus. Und das ist ganz schlimm, da werden Kirchen abgebrochen, die Pastoren haben einen ganz schweren Stand. Und da hat uns der Leiter der Baptistenkirche von Guantanamo, das ist dort, wo das Straflager ist, 600 Kilometer noch am späten Abend nach Havanna gefahren. Die haben da so uralte Autos, 50 Jahre alt ist das. Und er hat einen Fahrer gehabt, der war früher Busfahrer und hat dem Kirchenpräsidenten das abgenommen. Und da wachsen die Gemeinde ungeheuer stark, weil in diesem Kommunismus keine Hoffnung mehr besteht. Überall ganz überfüllte Kirchen. Und wir fahren da, es war 11 Uhr nachts, und plötzlich sagt er da, mein Motor, da ist eine Lichtmaschine oder was kaputt, wo gehen wir jetzt hin? Und er sagt, wir können nur noch zum nächsten Dorf langsam fahren, und hat er irgendwie, bis er jemanden gefunden hat, wo hat es denn einen evangelischen Pastor? Dann kamen wir bei einem Pfingstler raus, und da haben nicht alle schon geschlafen, hat er gesagt, hast du irgendjemanden, der mit Metall umgehen kann und das reparieren kann, von Autowerkstatt, keine Spur. Und dann hat er gesagt, doch, und dann sind wir ans andere Ende des Dorfes gegangen, natürlich riesen Hallo, die Kinder sind alle aus den Betten gehüpft und rumgesprungen und so, haben die Nacht zum Tag gemacht. Und er hat unter seinem Baum bloß so einen Schweißapparat gehabt, gar keine Werkstatt, so arm sind die ja. Und dann hat er, ich weiß nicht, 1-2 Stunden da rumgemacht und dann war das rausgeschnitten und geschweißt und der Motor lief wieder. Und ich habe dann immer, ich nehme immer aus Sicherheitsgründen viel Geld mit. In Kuba ist nämlich so, die Leute verdienen zwischen 12 und 16 Euro im Monat. Und die Sachen sind so teuer wie bei uns. Ich weiß gar nicht, wie die durchkommen. Aber die kriegen gar keine Euro, die kriegen Peso. Und in den Läden muss man mit ausländischer Währung, mit Euro. Und sie dürfen ihre Peso nicht in Euro umtauschen. Das ist nur für die Touristen. Die Touristen kommen hin und sagen, das ist ja toll, da kriegt man alles. Wir haben eine ganze Menge Zahnpasta mitgenommen. Das war das größte Geschenk für Leute, Zahnpasta und Seife, weil sie das alles nicht kaufen können. Und ich denke, mein Geldbeutel, was gibt es um 50 Euro, 100 Euro? Und wir fragen den Mann, was dürfen wir geben? Sagt er, ich nehme von Brüdern nichts. Nichts. Ich will beten. Hat sie in den Händen gefasst, hat gebetet. Ich durfte nichts da lassen. Das bewegt einen. Und das ist doch wunderbar, wenn die das so erleben, die Einheit in Christus, dann fragt man nicht mehr, warum ist deine Form der Anbetung ein bisschen anders als die, wo ich lieb habe. Wenn wir uns so in Jesus ein sind und wir zusammenstehen, ich finde das auch so wunderbar, wir haben eine große katholische Klinik bei uns. Bevor man da zur Operation kommt, kommt eine alte Schwester, darf ich beten? Herrlich! Danke für den Katholiken. Wenn sie uns ganz schlicht vor die Gegenwart des Thrones Gottes stellen. Und so wollen wir die Einheit erleben, wie sie in der Mission erlebt wird. Und jetzt sagt der Paulus, es gibt, also das waren die ersten 6 Versen, da sagt er, in aller Demut und Sanftmut in Geduld ertragt einer den anderen in Liebe. Das ist ja auch hier in der Langen Steinbacher Höhe so schön, dass man gar nicht fragt, Wo kommst du her? Wir gehören, das würden Sie staunen, aus welchen verschiedenen Gruppierungen wir kommen. Und wir sind eins in der Botschaft des Wortes. Und Demut, wissen Sie, das Schlimmste ist der Sektenhochmut. Den kann man auch haben mit der Großkirche. Ich bin Landeskirchler. Die Demut, ich bin ein verlorener Sünder vor dem lebendigen Gott. Und ich freue mich, dass ich Schwestern und Brüder zur Seite habe. Man kann allein als Solist kein Christ sein. Man braucht immer andere. Und da dürfen Sie auch einem anderen sagen, wenn Sie noch was haben, du kannst du noch für mich beten. Und du sollst doch wissen, wenn wir wieder auseinandergehen, bete doch auch für mich. Dann telefonieren wir als miteinander. Ich habe auch mit manchen schon am Telefon gebetet. Das ist wunderbar. Man kann doch stärken am Mut in aller Demut und Sanftmut. Der große Dichter Heinrich Heine hat ja gesagt, die Demut sei eine Hundetugend. Ja? Von den stolzen Menschen ist es so. Und wir haben heute sehr viele stolze Menschen. Und viele Menschen können nicht glauben, weil sie zu stolz sind, um zu glauben. Der Heinrich Heine war ja ein Studienfreund vom Philipp Spitta. Ich weiß, woran ich glaube. Nein, das ist ernst. Die schönen Lieder von Philipp Spitta, die wir alle kennen, Glaubenslieder, die haben sich dann getrennt über der Glaubensfrage. Demut ist ganz wichtig. Demut und Sanftmut. Und dass Sie auch sagen, es hilft Ihnen jetzt wieder, in eine Gemeinschaft zu sagen, ach, das sind gläubige Leute, da fühle ich mich auch zugehört. Man muss, kann vielleicht nicht oft hingehen, da geht man ab und zu mal hin, hält die Verbindung, ist wunderbar. Da sind Jesus-Leute rund um den Weg, mit denen wir zusammengehören. Und nun, Vers 7, wir haben viele Gaben. Da denkt der Paulus nicht nur an die natürlichen Gaben, da haben wir auch verschiedene Gaben, schon das Frau und Mann verschiedene Begabungen haben, ist klar. Alle haben den gleichen Wert bei Gott. Aber da denkt er auch an die geistlichen Gaben, die der Herr gibt. Wir haben verschiedene Begabungen vom Herrn, die er verteilt hat. Und jetzt ist immer so wichtig, dass ich suche, wo braucht der Herr mich, liebe Schwestern und Brüder, weil ich jetzt vorne am Pult stehe. Keine Gabe steht über der anderen. Ganz wichtig. Und ganz schlimm ist, dass wir immer wieder unsere Gemeinden hierarchisch ordnen, von oben runter. Für den Paulus gibt es nur eine Ordnung der großen Vielfalt, der großen, schönen Blütenwiese. Auf der Blütenwiese, wo all die verschiedenen Blümlein blühen. Und dann sagt er, da gibt es ganz verschiedene Ämter. Und die kann man gar nicht miteinander vergleichen. Und dann sagt er zuerst, das sind die Apostel, das waren die Augenzeugen des auferstandenen Jesus. Und nach den Aposteln kommen die Propheten. Was sind die Propheten? Wir denken immer, dass die was Verborgenes reden. Aber auch hier in der Prophetie ist ja in der Schrift schon alles zusammengefasst. Propheten sind auch in der Bibel die gemeint, die konkret das Wort Gottes auslegen auf die Situation. Auf die jungen Leute hin oder auf die Situation der Berufstätigen, die das Wort zugespitzt sagen können und auslegen. Dann sind Evangelisten. Und die Evangelisten sind keine Lehrer. Ein Evangelist, der hat Feuer und Wut. Der Lehrer hat Besonnenheit und Ruhe. Das ist was ganz anderes. Und wenn man sagt, hat er es mir zu aufgeregt, dann sagt man, der hat aber die andere Gabe. Den muss man einsetzen, wo seine Gabe richtig zum Zug kommt. Eine Gabe erwähnt der Paulus, die ist ganz wichtig und die wird heute in unseren Gemeinden ganz stark vergessen. Das Hirtenamt, das Mutmacherdienst tun, Mutmacherdienst. Das war ja der Barnabas, der hat er so meisterhaft gekonnt, als der Johannes Markus versagt hat auf der ersten Missionsreise, hat er Johannes Markus Angst bekommen. Oh, da kann was passieren. Wie er gehört hat, da sind die Räuber am Taurusgebirge. Dann hat er gesagt, ich möchte heim zur Mama. Und hat der Paulus gesagt, den Typen nehme ich nie mehr mit so einer Flasche. Der versagt durch und durch. Und der Barnabas hat gesagt, es war ja ein Onkel. Er hat gesagt, ich probiere es nochmal. Und es ging gut. Solche Leute braucht man in den Gemeinden. Da gibt es ja ganz viele Bibelstellen. Wissen Sie, wir haben manchmal so gnadenlose Richter, die sagen, das ist Sünde, das ist Unrein, tak, tak, tak und alles. Und dann, wie sagt der Paulus, helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Sagen Sie, das ist mein Amt. Wunderbar. Wenn Sie Ihr Amt, Sie sind so viel wert wie der Evangelist. Obwohl es ganz anders aussieht. Jetzt ist es schlimm, wenn Sie von Ihrer Schau sagen, der Evangelist ist immer wieder so scharf. Der Herr braucht verschiedene Werkzeuge in seiner Kiste. Er braucht eine Feile und einen Bohrer und einen Hammer und eine Beißzange. Und so hat der Herr verschiedene Werkzeuge. Er hat, in der Gemeinde braucht er verschiedene, mit denen er Gemeinde baut. Evangelisten, Lehrer, Hirten. Aber das finde ich so schade, dass die Hirten heute in unseren Gemeinden so wenig zu Wort kommen, weil die so nötig wären, die anhalten, beten, die zuhören können. Ich hatte einen Heimatpfarrer, der war der beste Seelsorger, der hat fast nichts geredet, der hat was zugehört, war der beste Seelsorger. Bloß, wo sind die Leute, die zuhören können? Das sind Leute, jetzt bin ich mal froh, dass ich es Ihnen sagen konnte. Und ich möchte nur, dass Sie Ihren Platz finden und wissen, die sind alle vor dem Herrn gleichwertig, so wie verschiedene Berufungen. Und da gibt es gar nicht, es gibt ja glücklicherweise im Reich Gottes keine Gehaltsstufen und keine Ordenszeichen. Das wäre ja schrecklich. Also deshalb, der Herr hat verschiedene Werkzeuge und gebraucht die und das auch wunderbar in seiner Missionsarbeit, setzt er die Leute ein in ihren ganz verschiedenen Begabungen und nimmt sie zum Dienst und sagt, überall haben die ihren Platz. Und besonders, wenn wir jetzt auseinandergehen nach so einer Freizeit, besser hätte man strategisch gar nicht ordnen können. Die einen gehen Richtung Reutlingen und die anderen gehen ins Ruhrgebiet und die einen gehen in die neuen Bundesländer und in ganz verschiedene Beziehungen. Der eine in die Aufgabe der Familie und der andere muss mit seinem Leiden Zeugnis geben. Und der Dritte, der hat noch Kraft und der kann wirken und Hausbesuche machen. Das sind ganz verschiedene Aufgaben. Aber in allem der eine Herr, der wirkt. Und so ist es auch in der Mission. Die einen sind draußen auf dem Feld und die anderen sind zu Hause und beten für die, die dort draußen in der Spannung stehen. Und die geben ihre Gaben. Was ist wichtiger? Hat es dumm gefragt, was ist wichtiger? Das eine geht nicht ohne das andere. Und es ist so wunderbar, dass wir in dieses große Geflecht der Jesusgemeinde hineingebaut sind. Das ist der große, große Schatz. Jetzt ist mir ein Satz immer wichtiger geworden in diesen Tagen. Man spricht heute so viel vom Gemeindebau. Und da sagen all die, unsere lieben Freunde, wir bauen Gemeinde in Freikirchen und Landes. Wir bauen Gemeinde. Sag ich immer, nee, ihr baut gar keine Gemeinde. Das hat der Herr Jesus sich vorbehalten. Ich will meine Gemeinde bauen. Ich. Ganz wichtig. Über das Thema rede ich zurzeit viel. Ich will meine Gemeinde bauen. Kein Missionar, kein Theologe, kein Pastor, kein Prediger baut Gemeinde. Der Herr baut durch schwache Werkzeuge. Und die machen noch viel kaputt dazwischen. Ist ausschließlich Sache des Herrn. Es hat noch nie ein Mensch einen anderen zum Glauben geführt. Das macht der Herr selber, sein Merkmal. In all den verschiedenen Gruppen und Kreisen. Es gibt Erleuchtung zum Glauben nur durch die Gabe des Heiligen Geistes. Über den verfügt keiner von uns. Keiner von uns. Und wenn wir noch so rumkrölen, wir können es nicht verfügen, der Herr muss es tun. Wir können darum bitten. Und darum sind die Beter so wichtig. Das haben wir in diesen Tagen gehört. Aber jetzt, ich will meine Gemeinde bauen. Und das ist so für uns zuversichtlich. Bei uns könnte da viel, viel mehr geschehen, wenn wir wieder darauf achten würden, wie das alles geschieht. Ich war junger Pfarrer im Schwarzwald und da war eine der ersten Sachen, dass ich eingeladen wurde. Heute sagt man so, im Distrikt macht man das alles. Und im Distrikt, da war so ein Pastor, der hat uns die ganzen Statistiken um die Ohren geschlagen, wie das rückgeht und alles und wie das runtergeht. Und der wollte dann auf diesem deprimierenden Bericht sein Süppchen kochen. Der kam von der Akademie Bad Boll, das war auch wieder so eine neue Methode, wo die was wollten. Ich habe dem Mann nachher einen Brief geschrieben, ich kann leider an diesen Besprechungen nicht mehr teilnehmen. Wir haben am ganzen Abend nicht einen kleinen Satz miteinander beten können. Wenn wir bloß miteinander gelesen hätten, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, dann wäre ich dabei. Aber wir sind geschiedene Leute, wenn wir im Grundsatz nicht wissen, woher das Neue kommt. Es gibt auch überhaupt keine Methode, mit der man Gemeinde bauen kann. Weil immer wichtig ist, dass alle Methoden, die sie, wir brauchen Methoden, aber dass der Herr daraus etwas wirkt. Und ich bitte Sie, dass Sie auch immer darauf achten, auch in der Mission. Da gibt es ganz tolle Sachen, dass Leute sagen, Mensch, wir machen das am Internet und da muss ich bloß einen Knopf drücken, wenn die entschieden hast. Wir haben schon Tausende zum Glauben gesagt. Ich glaube euren ganzen Zeug nicht. Dürft es gerne mit dem Internet machen, wenn das so erfolgreich ist. Ich glaube es noch gar nicht. Aber das Entscheidende wird immer sein, wo ist der Zeuge, der redet, wo ist der Betende, wo ist die Demut und wo ist die Sanftmut des Dienstes. Und es geht immer in ganz kleiner Arbeit. Ich gehe sogar so weit, dass ich behaupte, 90% all derer, die zum Glauben kommen, kommen gar nicht in großen Versammlungen zum Glauben, sondern von Mann zu Mann, im persönlichen Gespräch. Und deshalb ist es so wichtig, die Kontakte, die sie haben. Ich habe früher, so wie junge Leute das sagen, ich sage, ich halte nichts von Kinderbekehrungen. Ich bin natürlich schön kuriert. Die meisten unserer Missionare draußen sagen sie, dass sie zwischen 7 und 10 Jahren den Ruf zu Jesus bekommen haben. Das ist komisch. Und es hat doch durchgehalten. Und deshalb sage ich, das ist so wichtig. Sie mit ihren Gaben, was sie weitergeben. Und sie brauchen die Frucht gar nicht sehen. Sondern das sagt der Paulus hier, dass der Herr wirkt durch die verschiedenen Gaben. Und alle Gaben sollen eigentlich nur dazu helfen, dass die Heiligen zugerüstet werden zum Dienst. Was sind denn die Heiligen? Das sind ganz unheilige Leute, aber Leute, die durch das Blut Jesu gerecht und heilig geworden sind. Es gibt ja in unserer Welt weder heilige Räume, noch heilige Häuser, noch heilige Menschen, aber es gibt einen Heiligen, den Heiligen Vater. Der ist nicht in Rom, sondern der Heilige Vater ist der Gott im Himmel, der seinen Sohn Jesus sendet, der uns heiligt. Und wir werden alle nur heilig durch Jesus. Und unsere Räume sind nur dann heilig, wenn Christus darin wirkt. Ganz klar. Und da werden wir Heilige. Durch den Herrn, der uns heiligt und in Dienst nimmt. Und das ist so wichtig, dass die Leute, denen wir begegnen, gebraucht werden zum Dienst. Sie dürfen auch helfen, andere zum Einsatz zu bringen. Ermutigen. Anderen Mut machen, sagen, du kannst doch deine Gabe einbringen. Was hat das für eine Bedeutung, wenn Sie als reifer Mensch einem jungen Burschen mit 15 Jahren sagen, weißt du eigentlich, was Jesus aus deinem Leben machen will? Dann wird er vielleicht neugierig, der ist unsicher. Sag, du weißt doch, Jesus kann Großes aus deinem Leben machen. Nicht in den Augen der Welt, aber etwas, was eine weite Wirkung hat. Und dafür wollen wir beten. Es hat mich schon als junger Mensch immer sehr bewegt, dass Jesus uns sündige Menschen so in Dienst nimmt, dass die Heiligen zugerüstet werden zum Dienst. Dein Leben ist wichtig, du kannst dem Herrn dienen und etwas Großes für die Sache Gottes wirken, wenn du eine Rebe am Weinstock bleibst. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Ich habe entdeckt, der Leib Christi wird erbaut eben nicht nur durch Predigten, sondern auch durch Leute, die in aller Stille in der Küche stehen, auch wenn ihnen am Anschluss nimmer gedankt wird. Die putzen, die in der 10. Reihe sitzen und beten. Die vielen treuen Leute. Was haben unsere Diakonissen in aller Stille schon im Reich Gottes gewirkt? Die Kranken, also treue Beter, aus der direkten Arbeit herausgenommen. Was geschieht, das ist ja interessant, dass die großen Wachstumsdinge des Reiches Gottes in der Stille geschehen und auch gerade für die Weltmission. Wenn wir das einmal sehen können, uns wird es wie Schuppen von den Augen fallen, wie unser Herr uns alle gebraucht in der großen Missionsgemeinschaft, in der Fürbitte. Das haben wir am Anfang gesagt, sind gar nicht viel, aber die, die überall gebraucht werden, in der Fürbitte, in der Liebe, im Helfenden, im Tun. Und wie wunderbar ist das, einander mitzutragen und einander zu stärken und aufzurichten. Und ich will Ihnen auch für diesen treuen Dienst danken, dass Sie die Leute an der Front stärken und nicht allein lassen. Das ist ja heute so leicht, dass man auch mit dem E-Mail einen kurzen Gruß schickt, dass man heute auch teilnimmt an den Nöten. Die sind so schrecklich vereinsamt, so viele Arbeit. Und darum ist so wichtig, dass wir sie aufrichten, ermutigen, loben, danken. Das alles gehört mit dazu. Und jetzt sagt er, Paulus, sei so wichtig, dass wir uns nicht verschaukeln lassen. Was ist denn das? Das Christenleben ist stark gefährdet, weil der Teufel uns aus der Bahn werfen will. Der will immer rütteln und uns rauswerfen aus der Bahn, dass wir nicht mehr umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen. In der Christengemeinde ist es eine große Gefahr, da kommen alle verrückten Gedanken und Lehren, dass wir uns nicht von jedem Wind einer Lehre umblasen lassen. Und darum ist so wichtig, dass wir helfen, dass wir zur Reife in Christus kommen, dass wir auf dem Christusweg weiterkommen. Es gibt so viele Irrwege, die nicht weiter zum Ziel führen. Und darum ist so wichtig, dass wir uns ermutigen und stärken lassen gegen allen Zeitgeist, was heute gerade Mode ist, und das uns wegführt vom Wort Gottes. Ich habe jetzt gemerkt, dass heute ganz viele ältere Menschen verlottern, indem sie von ihrer Bibellese nicht mehr mitmachen. Also Leute, die früher ganz treu ihre Bibel gelesen haben, da komme ich morgens um 11, da sage ich, hast du Bibel gelesen? Ach, da komme ich eigentlich niemand dazu. Da wird Zeitung von vorne bis hinten, bis zur letzten Anzeige ausgelesen, so die erste Stufe vom Alzheimer, dass die da anfängt. Aber dass man dann sagt, Mensch, wenn das aufhört, dass Leute so abhängen im Alter, das ist eine so gefährliche Stufe in der Torheit des Alters, dass man plötzlich nicht mehr den Ernst hat, dass man mit dem gleichen Feuer und der gleichen Hingabe unserem Herrn dient. Ich glaube, heute ist die Seniorenarbeit nicht wichtig, dass wir Kaffee servieren, sondern dass wir geistlich Leute zurüsten auf der letzten Wegstrecke und sagen, mach nicht schlapp im Glauben und lass dich nicht umhertreiben. Und so mancherlei, was in der Zeitung drin steht, also ob die Koalition jetzt sich für das oder jenes entscheidet und was die Frau Merkel am Ende dazu sagt, ich habe in meinem Leben, seitdem ich nicht mehr im aktiven Dienst bin, große Ruhe gewonnen, wie noch nie. Ich habe Zeitung abbestellt. Aber man guckt ja Nachrichten noch im Fernsehen an, also im Radio. Ich habe das Radio in meinem Bett stehen. Aber morgens war immer die Zeitung vor der Bibellese dran. Und jetzt hat es endlich eine Ordnung bei mir. Also, es meinen Sie, ich sei ein Hinterwäldler. Ich hoffe nicht, dass Sie den Eindruck haben. Aber man muss manchmal in seinem Leben gucken, dass sagt, jetzt muss ich gucken, dass auch die Ordnung richtig bleibt und dass ich zur Stille komme und dass ich mich nicht bestimmen lasse von Dingen, die mich gar nicht weitertreiben, sondern dass ich meinen Ewigkeitsblick richtig habe. Lass uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Haupt. In Afrika erzähle ich immer wieder, wenn ich da ein kurzes Grußwort machen muss, sage ich, ich sei über die Grenze gegangen. Am Flughafen, da steht der Grenzwächter, Passkontrolle, und da guckt er meinen Kopf an. Da sage ich, man wollte nicht meinen Bauch angucken, ich habe da so einen schönen Bauch. Da sagt er, ich will den Kopf sehen, ich habe da so schöne Füße, so schöne Hände. Interessiert sich nicht, weil er will meinen Kopf wissen. Und dann guckt er meinen Kopf an und im Passbild ist mein Kopf. Der ist wichtig, der Kopf, das ist richtig. Ohne Kopf ist nichts mehr los. Und wenn da bloß ein Schaden da oben ist, dann kann ich plötzlich nicht mehr sprechen. Sprachstörung. Und an anderen Feld da oben, da kann ich nicht mehr gehen. Jeder Teil von meinem Kopf hat eine Funktion. Und dann kann ich, das geht mit Afrikanern so schön, da lachen alle und machen mit, wenn ich dann sage, guck, Jesus ist unser Haupt. Und er muss uns so regieren und führen, sonst geht gar nichts bei uns in der Gemeinde. Und wenn nicht in eurer Ehe, in eurer Familie Jesus das Haupt ist, von dem alle Befehle ausgehen, hat es keinen Wert. Und eine Gemeinde lebt davon, dass Jesus der Mittelpunkt ist und dass von dieser Mitte her alles kommt. Und wenn das nicht mehr da ist, dann müssen wir sagen, halt mal, jetzt sind wir völlig falsch. Wirklicher Segen kann nur ausgehen. Aber fangen wir an bei uns, dass Jesus unser Kopf ist, der alles durchdringt und wirkt und dass wir in all unsere verschiedenen Aufgaben etwas wirken. Es gibt ja immer noch ein bisschen die Sache, dass bei den Evangelikalen die Männer doch ein bisschen mehr gelten als die Frauen. Und ich habe immer wieder erlebt, wie viele Frauen auch darunter seufzen und sagen, man gilt eben als Frau auch bei den Bibeltreuen nicht richtig. Also deshalb will ich es Ihnen nochmal sagen, aber bei Jesus gelten sie wirklich so viel. Ganz bestimmt. Und wenn ich mal die Geschichte angucke, also Ich sage immer, ohne meine Frau bin ich 5%. So ist immer schön, wenn man was miteinander macht. Aber nein, wenn Sie denken, wie Gott Frauen gebraucht hat, eine Hedwig von Rädern, was sie in der Stadtmission Berlin angestoßen hat, ganze Haufen Dienste, die Bibelstunde für Polizisten und alles, da ist bloß die Hedwig von Rädern draufgekommen. Bei uns in Stuttgart ist die Charlotte Reilen. Stuttgart wurde als evangelikale Stadt geprägt von Charlotte Reilen. Das ist in einem Buch beschrieben, mit Freudenernten, wie ihr zweites Kind starb. In der großen Verzweiflung Jesus gefunden, über dem Schweren. Und was die 45 diakonische und Missionseinrichtungen in Stuttgart gestartet, eine Frau. Der breite und schmale Weg, das Bild ist von Charlotte Reilen entworfen. Auch alle Charlottereien. Und haben Sie kaum ein Lebensbild drüber gelesen? Eine Frau, die so viel gewirkt hat, die hat das erste Gymnasium für Mädchen gestartet, als die anderen noch gar nicht dran dachten. Das Mürrige Gymnasium. Im letzten, also im 19. Jahrhundert. Die war allen anderen weit voraus. Und die hat sie auch nicht gesagt, nur Frauen. Schon gesagt, wir Frauen müssen ran. Und von den Dienstmägden, die hat das Diakonissenhaus in Stuttgart gegründet. Also Sie können hingucken, wo Sie wollen. Eine Frau, eine Mutter. Meine Mutter wieder umgekehrt hat gesagt, sie macht in der Gemeinde gar nichts. Nicht mal Vertrauensfrau hat sie gemacht, wo man den Gemeindebrief austragen muss. Sie hat gesagt, ich habe 6 Kinder und das ist genug. Und ich bin ihr dankbar. Ich bin ihr sehr dankbar. Sie war ganz für uns da. Und jeder muss seinen Platz finden. Ich darf nicht sagen, das wäre mehr, wenn die auf der Kanzel gestanden wäre. Weiß ich nicht. Ich muss wissen, wo will der Herr mich haben? Er will mich haben und ich darf das einbringen, damit der Leib Christi gebaut wird. Und das ist wunderbar in der Weltmission, dass wir mithelfen, dass die große Sache des Reiches Gottes laufen darf. In der ganzen Weite. Wie bitte? Ja, in der ganzen Entfaltung, dass der ganze Leib zusammengefügt wird und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Gestern hat man einen treuen Freund von mir beerdigt, der war Jurist. Bankjurist. Und ich habe ihn in der Gemeinde gekannt als einen treuen Mann, der Jesus nachfolgt. Aber in einer ganz schwierigen Stunde, wo ein alter Mann ein Problem hatte, er musste für seine Frau ein altes Grundstück, wollte er noch verkaufen und das Geld für die Mission geben. Da haben die Banken mit dem ein bisschen gespielt. Der war über 90. Die haben gedacht, das kriegen wir eh, das kassieren wir. Und da habe ich gesagt, komm du und hilf uns. Und da ist was geworden, da ist der zu einer Form aufgelaufen. 950.000 Mark hat er damals erlöst. Der hat die alle persönlich gekannt. Das war so einer, der das gibt ja bei den Banken so einen Arrangeur. Und das Wunderbarste war, der hat gesagt, ich habe zum ersten Mal einen Vater gefunden. Ich sah ihn immer in der Eidlinger Bibelstunde. Wie die einander gefunden haben, hat ihn begleitet, die letzte Wegstrecke bis zum Tod. Der Herr hat das manchmal so wunderbar, wenn man richtig findet, da passt der jetzt hin. Und da kann der mit seinen Gaben helfen. Und da hat der wieder eine Ermutigung für den anderen. Wir sollten mehr dafür beten, Herr, zeige mir, wo du mich brauchen kannst in deinem Reich. Lassen Sie mich schließen mit einer Geschichte, die ich jetzt in Äthiopien erlebt habe. In Äthiopien gibt es 40 Millionen orthodoxe Christen. 40 Millionen. Aber die orthodoxe Christenheit in Äthiopien, das ist eine Not. Die sperrt sich gegen jede Erweckung. Und die hat zwar die Bibel, aber in der Kirchensprache geht's, das kann niemand verstehen. Das ist ganz furchtbar. Das ist Geheimkauderwelsch. Und sie will es auch nicht anders haben. Und wenn ein Mensch irgendwo durch Jesus berührt wird, oder ein Pfarrer, schmeißen sie ihn raus. Sobald irgendwo Leben entsteht. Und da war es ein Mann, dem ist es gelungen, im Norden von Äthiopien. Der war weit weg. Der ist geflohen als junger Mann, hat Asyl bekommen in Indien. Und ist dort in der internationalen Gemeinde. Und da kommt am Sonntag in der internationalen Gemeinde ein Missionsarzt Dr. Guernsey. Gurney. Und guckt ihn an und sagt, wo kommst du her? Sagt er, ich komme aus Äthiopien. Ja, weiß ich, woher kommst du? Es kam raus, er kannte den Ort, aus dem der kam, das Dorf. Er sagt, du gehst wieder zurück. Sagt er, nie. Ich werde in dieses schreckliche Land Äthiopien nie mehr zurückgehen. Nach 10 Jahren ging er. Und der hat es fertiggebracht, dass oben im Norden die erste Bibelgesellschaft gegründet wurde. Der hat es fertiggebracht, dass durch ein ganz geschicktes Verhalten, dass das erste Mal in moderner Sprache das Neue Testament übertragen wird durch orthodoxe Mönche. Und wir können nur beten, dass jetzt plötzlich das Feuer des Evangeliums läuft. Und so gebraucht Gott seine Leute, wenn sie sich von ihm leiten lassen. Und wir sollten uns gar nicht durch große Erfolge blenden lassen, sondern ich möchte brauchbar werden, Herr, wo du mich brauchst. Und ich möchte noch ein paar zu dir führen. Denken Sie, wenn Sie von dieser Freizeit weggehen, Herr Jesus, gebrauche mich. Ich will noch ein paar einfach zu dir führen, nicht mit langen Predigten, sondern so, wie es meine Gabe ist. Vielleicht ein paar Kindern aus der türkischen Familie nebenan, denen von Jesus erzählen. Oder irgendwo, wo sie es machen, der Herr gebrauche sie zu seinem Segen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust, deinen Leib. Und dass du uns gebrauchst mit den Gaben, die du uns gibst. Vielen Dank, lieber Herr. Und wir sind jetzt gespannt, wo du uns hinsendest. Wir denken jetzt auch noch einmal an all die vielen Mitarbeiter, auch die vielen einheimischen Missionare, die oft unter großen Entbehrungen arbeiten. Stärke du sie und erbarm dich der großen Not, der Zerrissenheit deiner Gemeinde, dass wir einander stärken und ermutigen, auch in unserem gottlosen Deutschland, dass wir einander helfen zum Glauben und zum Blick auf dich. Wir möchten dich bitten, auch für dieses wunderbare Werk der Langensteinbacher Höhe. Segne du all die Leidenden, die Mitarbeiter, alle, die hier aus- und eingehen, auch die Gemeinde, die sich hier sammelt. Wir wollen dir danken, dass du dieses Wunder tust, auch in dieser letzten bösen Zeit, dass du deine Gemeinde sammelst und dass du auch uns bei dir erhältst. Amen.